Ich denke, Julius hat recht. Wenn jemand immerzu nur lieb ist, glaubt man ihm die Liebe nicht. »Ob er heute bei uns bleiben dürfe?«, fragte Daniel. Dame Ingeborg Nowak drückte ihn kurz an sich und nickte und klemmte ihre Hände unter die Achseln. »Sein Bett sei immer aufgeschüttelt für ihn«, sagte sie. »Er nimmt mich mit in sein Bett. Ich liege unten bei seinen Füßen, so schlafen wir gemeinsam ein. Mitten in der Nacht schleiche ich mich in mein Büro unter dem Dach. Ich habe Sorgen.« Ich ahne, warum Daniel über Nacht bleiben will. Er will seiner Tante etwas sagen, etwas Wichtiges, und er will es eine Nacht vor sich hinschieben. Daniel möchte mich mitnehmen, hinunter in den zweiten Bezirk, in sein Zimmer. Beim Frühstück fragte er Dame Ingeborg Nowak gerade heraus, ob sie mich abgeben wolle. Ich sah, wie sie blass wurde. Er habe sich das sehr genau überlegt, sagte er. Er werde für sie ein junges Kätzchen besorgen, schließlich sei ich ja sein Kater. »Mikko fühlt sich so wohl hier«, sagte Dame Ingeborg Nowak. Daniel hob mich zu seinem Gesicht hinauf und wühlte seine Nase in meinen Bauch. »Ich sei eben sein alter Spielkamerad«, sagte er. An seiner Stimme erkannte ich, dass er wieder gleich weinen würde. »Es müsse ja nicht für immer sein«, sagte er, »ob sie mich ihm denn nicht leihen könne, wenigstens für ein halbes Jahr.« »Ein halbes Jahr«, rief Dame Ingeborg Nowak aus, »und was fange ich nach dem halben Jahr mit dem Kätzchen an, das du mir beschaffst?« »Dann hast du halt beide«, sagte er. Ich schlug mit meiner Tatze nach seiner Wange. Die Klingen ließ ich stecken. »Ich will das nicht. Ich habe mich an mein Büro gewöhnt. Ich verlasse es nur, um zu morden, zu fressen, zu saufen, zu scheißen, zu brunzen, mich in der Sonne zu räkeln und um mir die Füße zu vertreten.« Ich schmeichelte um Dame Ingeborg Nowaks Beine, um mir zu zeigen, dass ich auf ihrer Seite bin. »Das kannst du mir nicht antun«, sagte sie. »Ich fürchte, sie wird kapitulieren. Was wird aus meiner Arbeit? Ich bin in Sorge.« 24 Stunden, bevor mein Herr verhaftet, 36 Stunden, bevor er hingerichtet wurde, besuchte uns Robespierre. Erst aßen Camille, Lucille, Maman Anne, mit ihm plauderten, lachten, diskutierten, zweifelten nicht daran, dass ein Freund zu Besuch war, ein Freund, der in manchem zwar anderer Meinung war, aber ein Freund. Ihnen fiel nicht einmal auf, dass er die ganze Zeit über nicht ein einziges Wort sagte. Ein Glas Wasser hat er getrunken, das war alles. Keinen Bissen gegessen hatte er. »Warum versteht ihr nicht in den Gesichtern von euresgleichen zu lesen? Warum versteht ihr nicht, das Zucken der Mundwinkel zu deuten? Warum meint ihr, ein Schulternheben sei ein Schulternheben und nichts weiter? Die Augenbrauen sagen etwas, die Nasenflügel, die Muskeln eurer Kiefer, die Hände sprechen, eure Gerüche verkünden, euer Hüsteln kommentiert. Habt ihr nicht den Hass gerochen? Ich sah, ich hörte, ich roch. Maximilien Robespierre war kein Freund mehr. Er hat uns nicht besucht, um mit Freunden zu essen, um mit Freunden zu plaudern, mit Freunden zu scherzen, um mit Freunden zu diskutieren. Warum war er gekommen?« Lucille und Maman Anne zogen sich zu Horace ins Kinderzimmer zurück und ließen die beiden Männer allein. Sie saßen einander gegenüber. Ich lag auf Camilles Schoß. »Camille«, sagte Robespierre. Und ich muß dir nicht beschreiben, wie er es sagte, denn er sagte immer und alles im gleichen Tonfall, in gleicher Lautstärke. »Camille, ich bin gekommen, nicht um mit euch zu essen und zu scherzen. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Saint-Just hat beantragt, dich vor Gericht zu stellen.«